ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee hat bei einem Luftangriff auf eine Moschee und eine Schule mindestens 24 Menschen getötet. Morgen jährt sich der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Und seit dem Massaker der Hamas auf dem Nova-Festival in Israel pilgern Menschen aus aller Welt zum Gedenken dorthin. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, dem 6. Oktober um 9 Uhr. Die israelische Armee bereitet gerade einen Vergeltungsschlag gegen den Raketenangriff aus dem Iran vor. Gleichzeitig gehen aber die Angriffe im Libanon und Gazastreifen unvermindert weiter. Nach dem Tod zweier Hamas-Mitglieder im Libanon hat Israel in der Nacht einen Luftangriff auf eine Moschee und eine Schule im Gazastreifen geflogen, bei dem mindestens 24 Menschen getötet und viele weitere verletzt wurden. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Veronika Streuer.
Die Zahl der Opfer könnte Augenzeugen zufolge noch steigen. Demnach wurden beide Gebäude genutzt, um Vertriebene unterzubringen. Das israelische Militär hingegen erklärte, es habe einen präzisen Schlag gegen Hamas-Terroristen durchgeführt. Dabei seien zwei Kontrollzentren angegriffen worden, die sich in einer ehemaligen Schule und einer früheren Moschee befanden. Auch im Libanon führt Israel weitere Angriffe durch. Dabei würden vor allem Terrorziele im Raum der Hauptstadt Beirut bombardiert, so das Militär. Israel hatte zuvor die Einwohner im Süden der Stadt aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Hisbollah hat ihrerseits erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Nach Angaben des israelischen Militärs handelte es sich um etwa 30 Geschütze.
Unterdessen fordert der französische Präsident Macron einen Lieferstopp von Waffen an Israel. In einem Interview sprach er davon, dass man zu einer politischen Lösung zurückkehren müsse. Frankreich werde keine Waffen liefern. Die Reaktion aus Israel erfolgte prompt. Ministerpräsident Netanyahu übte scharfe Kritik und sprach sogar von einer Schande. Morgen jährt sich der Überfall der Hamas auf Israel. Bei dem Angriff am 7. Oktober kamen fast 1200 Menschen ums Leben und 250 wurden entführt. Bis heute befinden sich noch mehr als 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Seit gestern finden auch in Deutschland an mehreren Orten Demonstrationen statt. In Hamburg kamen etwa 1000 Menschen zu einer pro-palästinensischen Protestaktion zusammen. In Berlin wird es sowohl pro-palästinensische als auch pro-israelische Veranstaltungen geben. Einen Ausblick wirft Amir Brecht aus der Nachrichtenredaktion.
In Berlin geht es mittags am Kottbusser Tor mit der sogenannten Demo gegen Genozid in Gaza los. Am Nachmittag gibt es dann eine Demonstration zum Gedenken an den 7. Oktober am Brandenburger Tor. Ähnliche Veranstaltungen sind auch in München, Stuttgart und Oldenburg geplant. Berlins Innensenatorin Spranger hat für den Fall antisemitischer Äußerungen bei der pro-palästinensischen Kundgebung ein hartes Durchgreifen der Polizei angekündigt. Rückendeckung erhielt sie dabei von Bundesinnenministerin Faeser.
Anlässlich der jetzt stattfindenden Demonstrationen befürchten viele Juden in Deutschland massive antisemitische Ausschreitungen. Der Zentralrat der Juden kritisiert die Anti-Israel-Demos als neuen Tiefpunkt der Menschlichkeit in unserer Gesellschaft. Und deren Präsident Schuster fordert einen realistischen Blick auf einen sich verfestigenden Judenhass in Deutschland. Es sollte ein großes Happening werden, das Open-Air-Festival Supernova in der westlichen Negev-Wüste, wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Auch der erste Raketenalarm um 6.30 Uhr löste noch keine größere Beunruhigung aus. In Israel ist ein solcher Vorgang nicht selten. Das änderte sich kurze Zeit später schlagartig, als die ersten Raketen auf das Festivalgelände einschlugen. Mehr als 360 Menschen wurden getötet, zahlreiche entführt. Seit dem 7. Oktober pilgern Menschen aus aller Welt an den Ort des Grauens, um an das Massaker zu erinnern. Bettina Meyer hat den Ort besucht.
Artilleriefeuer der israelischen Armee gehört auf dem Gelände des Nova-Festivals bei Re'im zu den Geräuschen, an die man sich nicht gewöhnen kann. Michal Ohana zuckt immer wieder zusammen. Die 27-Jährige hat den Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober überlebt. Seitdem kommt sie immer wieder an den Ort an der Grenze zum Gazastreifen zurück, an dem sie fast gestorben wäre. Ich habe mich 7 Stunden unter einem leeren Panzer versteckt. Um 10 Uhr morgens haben sie mir ins Bein geschossen. Überall waren Terroristen. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, Mom, ich bin angeschossen. Niemand kommt. Ich liebe dich. Ich werde sterben.
I love you. I'm gonna die.
Tränen laufen Michal übers Gesicht. Es fällt ihr schwer zu sprechen. Dennoch ist es der jungen Frau wichtig, hier zu sein, im Eukalyptushain, wo viele ihrer Freunde starben. 2 von ihnen seien entführt worden. Bis sie zurück sind, möchte sie ihre Geschichte immer wieder erzählen. Es gebe ihr Kraft. 8 Monate sind vergangen. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben am 7. Oktober anhielt. Ich habe Albträume, Panikattacken und Schuldgefühle überlebt zu haben. Wenn die Bäume hier sprechen könnten, würde es niemanden auf der Welt geben, der das, was hier geschehen ist, leugnen würde. Die Terroristen hätten an ihnen Menschen gefesselt, vergewaltigt und getötet, sagt sie. Sie selbst ist schließlich vom Militär gerettet worden. Hunderte Bilder lächelnder Frauen und Männer erinnern da an die Ermordeten und Entführten, wo einst die Bühne stand. Menschen mit Sonnenhüten, auch Soldaten bleiben stehen, manche weinen. Der Hain bei Re'im ist zum Pilgerort geworden. Jody und Elizabeth waren am 7. Oktober nicht in Israel. Die Amerikanerinnen sind zu Besuch bei ihrer Nichte in Ashkelon.
I have chills. Yeah. Well, in America it is horrible.
Mir läuft es kalt den Rücken herunter. In den USA ist das richtig schlimm. Ich wurde als Jüdin bespuckt. Ich erlebe viel mehr Antisemitismus. Deshalb gebe ich meine Erfahrung von hier weiter, um jedem zu sagen, ich habe es gesehen, es ist passiert. Sie können mir zuhören oder nicht, aber ich werde es erzählen.
I am telling you it was, and you can listen to me or not listen to me.
Sagt Jody Mendelson. Die Frauen setzen sich auf eine Bank, eine von vielen, die hier aufgestellt wurden. Daneben Altare mit Bildern, Kerzen. Das hier ist kein Friedhof, sondern ein Erinnerungsort, sagt Amir Khodorov.
Nobody tell the story what happened here.
Niemand erzählt die Geschichte der Menschen, die hier gestorben sind. Ich wollte verstehen, was hier passiert ist.
I wanted to understand what happened here.
Seit Monaten sammelt der Künstler und Fotograf Details über die Getöteten von Re'im. Gerade ist er dabei, ein Panel mit Bildern getöteter Polizisten im Boden zu verankern.
And I met all those families.
Ich habe alle ihre Familien getroffen, ihre Kinder. Ich war Kampfpilot und dachte, ich weiß, wie man einer Mutter sagt, dass ihr Sohn gefallen ist. Als ich die Familien traf, merkte ich, dass es für sie keinen Kontext gibt, wie man ihnen erklären kann, was hier passiert ist. Auch Amir Khodorov kommt immer wieder zurück nach Re'im. Sein Anliegen, mehr Tafeln aufstellen. Bald soll jeder Besucher, der herkommt, verstehen, was hier am 7. Oktober geschehen ist.
Kommen wir noch zum Krieg in der Ukraine. Keine Einigkeit herrscht in Deutschland darüber, wie und in welchem Umfang man die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter unterstützen soll. Deutschland und die EU seien zu unentschlossen. Das ist der Tenor in einem Gastbeitrag der Ministerpräsidenten Brandenburgs und Sachsens Woidke und Kretschmer sowie Thüringens CDU-Landeschef Vogt. Nachdem der Artikel für viel Wirbel gesorgt hatte, hat sich jetzt auch CDU-Chef Merz des Themas angenommen. Wo steht die CDU in der Ukraine und wie realistisch sind Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt? Antworten auf diese Fragen gibt Christina Nagel aus Berlin.
Der Wunsch nach Frieden, aus Sicht von CDU-Chef Friedrich Merz verständlich. Nachvollziehbar auch der Ruf nach mehr Diplomatie. Aber was, fragt Friedrich Merz in seiner aktuellen Rundmail, kann Deutschland tatsächlich tun? Nicht besonders viel, stellt der Kanzlerkandidat der Union klar. Zumindest nicht, solange Russland nicht erkennt, dass mit militärischen Mitteln kein weiterer Geländegewinn möglich ist. Es bleibt dabei, was Merz im August auf seiner Wahlkampftour in Sachsen erklärt hat.
Die Äußerungen von Putin bis in den heutigen Tag hinein zeigen, dass er nicht willens ist, sich auf den Weg der Diplomatie zu begeben, so sehr wir ihn alle befürworten.
In der Tat blockt der Kreml Verhandlungsversuche ab, die etwas anderes zum Inhalt haben als eine direkte oder eine indirekte Kapitulation der Ukraine. Eine Einladung zu einer internationalen Konferenz, die auf die Schweizer Friedensinitiative folgen sollte, wurde von der russischen Seite ausgeschlagen. Die Ankündigung von Kanzler Olaf Scholz, mit dem russischen Präsidenten telefonieren zu wollen, direkt abgeblockt. Selbst chinesisch-brasilianische Initiativen seien auf Ablehnung gestoßen, sagt der Politikwissenschaftler Carlo Masala dem ARD-Hauptstadtstudio.
Es gibt umfängliche diplomatische Initiativen, nicht nur erst in den letzten Monaten, sondern auch seit Jahren, die scheitern alle an der fehlenden Bereitschaft Russlands, sich auf diese einzulassen.
Für Verhandlungen, erklärt die Friedens- und Konfliktforscherin Solveig Richter, müssten immer erst die Voraussetzungen geschaffen werden.
Russland muss natürlich auch erst mal in die Lage gebracht werden, überhaupt ein Interesse daran zu haben, über die Situation zu verhandeln.
Eine Rolle spielen könnten dabei eine konsequente Sanktionspolitik oder auch eine stärkere internationale Isolierung Russlands. Vor allem aber kommt es aus Sicht der Friedens- und Konfliktforscherin auf die militärische Lage an. Solange sich Russland weitere Erfolge ausrechne, werde der Kreml nicht verhandeln. Weshalb es auch kurzfristig sicher keine Friedensverhandlungen geben werde, betont der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul.
Deswegen stehen wir an der Seite der Ukraine, solange wie das notwendig ist.
Waffenlieferungen inklusive. Also alles wie gehabt? Nicht ganz. In einem Punkt müsste sich Deutschland aus Sicht von Friedrich Merz tatsächlich jetzt diplomatisch stärker einbringen. Er schlägt die Gründung einer Kontaktgruppe vor. Die Regierungschefs und Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Polens sollten sich jetzt bereits Gedanken über eine Nachkriegsordnung in Europa machen. In enger Abstimmung mit den europäischen Partnern, den mittel- und osteuropäischen Staaten, allen voran der Ukraine. Noch klinge das nach ferner Utopie, schreibt Merz. Aber irgendwann gehe jeder Krieg zu Ende.
Im rheinland-pfälzischen Ramstein ist ein weiteres Treffen der Ukraine-Partner geplant. Dazu wird auch der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet. Am 12. Oktober bereiten die USA und weitere Partner, wie es heißt, bedeutende Entscheidungen vor, ohne allerdings näher darauf einzugehen. Zum wiederholten Mal spricht Selenskyj davon, dass es das Ziel sei, der Ukraine einen dauerhaften Frieden und Sicherheit zu garantieren. Seine Militärs sehen die Lage an der Front allerdings weniger optimistisch. Erst am späten Abend überzog das russische Militär die Ukraine mit Schwärmen von Kampfdrohnen. In der südukrainischen Stadt Cherson wurde ein Mann beim Einschlag einer Drohne getötet. Und auch die Großstadt Saporischschja erwartet laut der ukrainischen Militärführung einen erneuten russischen Angriff, der vor allem die Versorgungslinien rund um den Donbass treffen soll. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.